Ja, hallo liebe Jutta.
Ja,
Herzlich
hallo
willkommen
Ella.
zum Teil 2 unseres Interviews. Mit dir habe ich ja die große Freude, dass wir einmal im Mai uns schon mal zusammengetan haben zum Thema Echtzeitlernen. Wie ging so die Transformation und der Übergang Richtung Remote-Arbeit und auch dein Online-Programm und diese ganze tolle Umstellung, die du ja auch da gemacht hast. Und da haben wir ja schon mal ein schönes Interview geführt. Dann haben wir damals überlegt, und wenn wir dann jetzt noch ein paar Monate warten, so kurz vor der Konferenz nochmal eine Zusammenfassung zu machen, was haben wir oder was hast du vor allen Dingen auch so erlebt jetzt zum Thema organisationale Resilienz, Leadership, individuelle Resilienz? Und was waren so deine Erfahrungen jetzt der letzten Monate zum Thema Corona-Innovation? Und jetzt bin ich total gespannt, von dir zu hören, was du so erlebt hast.
Ja. Vielleicht, weil wahrscheinlich nicht alle auch ja das andere Video gesehen haben, dass ich vielleicht so ganz kurz noch was zu mir sage. Ich meine, wir beide kennen uns ja schon ziemlich lange jetzt und gut. Also ich bin ja eigentlich seit 2013 mit nichts anderem mehr unterwegs als mit Resilienz. Und Hintergrund dazu ist, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin von meinem Studium her bin ich Politologin, und ich sage mal Politologin mit ganz viel psychologischen Zusatzausbildungen. Und ja, und weil es in meinem Leben einfach ganz viele Auf und Abs gab, deswegen bin ich dann, und klar, da könnte man sagen, das waren natürlich etliche Krisen, bin ich beim Thema individuelle Resilienz gelandet. Weil aber andererseits man ja auch immer wieder feststellt, wenn man jetzt nur mit dem Einzelnen arbeitet, das bringt ja auf Dauer nicht wirklich was, weil das Umfeld relevant ist. Deswegen eben auch der Schwerpunkt organisationale Resilienz dazu. Und Führungskräfte sind meine Hauptzielgruppe zum Arbeiten, weil die aus meiner Sicht genau dieses Bindeglied sind, natürlich ja, vom einzelnen Teammitglied zur Organisation. So, und das macht dann eben so mein gesamtes Umfeld aus, und sehr spannend, da eben sowohl mit Ansatz für Individuum, Team oder Organisation zu arbeiten.
Wunderbar. Und da hast du jetzt ja wahrscheinlich genau auch in den letzten 6 Monaten mitbekommen, was mit deinen Kunden los war, was da jetzt im Detail so passiert ist. Und ja,
Ja.
freue mich sehr, wenn du vielleicht mal ein bisschen erzählst, wie du die Zeit so erlebt
Genau.
hast.
Also was ist passiert? Also zum einen klar natürlich Stornierungen. Und etliche, die aber dann auch gesagt haben, ja, aber eigentlich brauchen wir ja das Thema, bloß wissen wir gerade nicht, wie wir arbeiten können und dürfen. Und deswegen dann auch viele, die dann verschoben haben, zum Teil verschoben auch nach 21. Also das heißt, einige, die jetzt im Herbst sich langsam wieder trauen, was zu tun. Und bei anderen, andere Termine, die im März gewesen wären, die werden also im März 21 dann starten. Also von daher, ja, das Thema ist nach wie vor wichtig für Menschen. Und wenn ich jetzt vor allem auch mit Menschen telefoniere, die bei mir diese Resilienzberaterausbildung gemacht haben, die sind momentan natürlich auch gerade interne betriebliche Berater sehr eingebunden. Aber da kommt so ganz klar die Aussage, sie wissen, wie wichtig es ist, auf sich selbst auch aufzupassen, um arbeitsfähig zu sein. Und bringen eben in die Organisation auch viele kleine Impulse dann rein, die dann zur Stabilisierung für andere dann wiederum dienen.
Ja, schön.
Naja, und was halt auch momentan so ein Split ist, einige sagen, wir wollen Online-Trainings machen, andere sagen, ach, wir trauen uns in live zu arbeiten oder wir warten noch in live zu arbeiten. Ja, das ist so
Ist eigentlich
das, was
alles
ich
vorhanden im
momentan
Moment.
wahrnehme. Ja.
Ja. Hast du auch so erlebt? Wir haben jetzt bei einem Kunden, den wir betreuen, in der Schweiz erlebt. Die haben für 21 fürs Leadership-Programm wieder das Go gegeben, erstmal vor einiger Zeit, und haben jetzt, kurz, glaube ich, vor 1,5 Wochen, alles gecancelt wieder für 21, wegen der
Okay.
steigenden Fallzahlen. Also da
Aha.
gab es jetzt mehr, also auch so Verschiebungswellen, ne? Also erst war
Ja.
klar, okay, es wird gecancelt, dann wurde es wieder aufgenommen, jetzt wieder eine Cancel,
Ja.
aber auch mit einem längeren Horizont. Also das habe ich auch so gemerkt, eine neue Klarheit auch in der Entscheidung, nicht mehr nur so ein halbes Jahr zu gucken oder ein Vierteljahr zu gucken, sondern jetzt wirklich auch eine Entscheidung fürs ganze Jahr, kommende Jahr zu treffen. Fand
Also
ich
das
auch
finde
sehr
ich jetzt
spannend.
spannend, dass du das gerade von der Schweiz berichtest. weil in der Schweiz waren sie ja ab Juni schon, also eigentlich die Vorreiter, um wieder in Präsenz zu arbeiten. Ja. Und ich werde auch nächste Woche in der Schweiz sein. Ja. Da erlebe ich eigentlich eher, dass sie ein bisschen relaxter damit umgehen. Mhm. Und in keinster Weise, dass da jetzt, also auch zum Beispiel mit einer Klinik, werde ich im Oktober in der Schweiz zusammenarbeiten. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen.
Ja. Ja, es ist halt, es ist halt eine Frage, ist das jetzt eine Signalwirkung? Also ich kann mich noch im Frühjahr erinnern, als die ersten Großunternehmen dann anfingen, komplett zu canceln, dass es dann so ein bisschen so eine Ausstrahlwirkung hatte. Und jetzt nehme ich mal an, dass es jetzt sowas ist, die Urlaubszahlen, ne? Also wir haben diese leicht steigenden Zahlen jetzt wieder, vielleicht auch eine Verunsicherung im System, die dann dazu führt. Aber weil es halt ein relativ großes Unternehmen ist, dachte ich, okay, das könnte eine Signalwirkung haben. Muss man jetzt aber abwarten, ob es etwas ist, was auch auf andere Unternehmen ausstreut. Es ist ja oft so, dass wenn ein großes Unternehmen anfängt zu sagen, wir canceln jetzt 2021 und gerade mit den Leadership-Programmen, dann kann das natürlich schon mal eine Ausstrahlwirkung haben. Also das müssen wir abwarten. Ich glaube, Fakt ist auch, so wie du das berichtest, wir haben alle Varianten erlebt.
Ja.
Eine Umstellung auf Online, Mixed, Blended Learning, komplette Cancellation bis hin zu ganz normal wieder aufgreifen und auch große Verunsicherungen. Wir haben auch einen Kunden, da sind wir wirklich monatelang, von Monat zu Monat dabei. Und die kriegen das intern auch nicht hin mit den Sicherheitsstandards, die haben, eine klare Entscheidung zu treffen. Da kriegen wir auch mit, dass die Führungskräfte sich nicht trauen, eine klare Entscheidung zu treffen. Obwohl unsere Trainer alle jetzt schon vertraut sind, ja auch mit Arbeiten, mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Also das ist schon auch gerade noch eine ganz spannende Geschichte. Wir haben alles auf dem Programm. Ne?
Absolut. Also meine Einschätzung ist auch, dass die wirklich großen Unternehmen, also ich habe vor allem jetzt meinen Fokus in dem Fall auf Siemens, momentan massiv die Zeit nutzen, um zu sagen, was geht, wird digitalisiert, bis hin, dass es auch Unternehmen gibt und auch durchaus bei Siemens könnte es sein, dass es komplett, also zum Beispiel an solche Dienstleister geht wie Pink University. Das heißt, dass Trainer wie wir überhaupt nicht mehr zum Zuge kommen, weil also gerade mit Pink University habe ich dann auch Kontakt aufgenommen, weil ich einfach mal geschaut habe, was gibt es denn da so für Komplettanbieter jetzt auch auf dem Markt, genau für solche wirklich gut gemachten Blended Learning Programme. Und die sagen inzwischen, sie holen sich nur noch den Input von den Experten. Die werden dann aber maximal mit irgendwie 800 Euro bezahlt. Und dann wird alles intern, die Videos produziert mit Schauspielern. Ja, also komplett Drehbücher, die geschrieben werden. Und das sind tolle Produkte, die dabei rauskommen. Aber da wird sich im Markt noch viel verändern. Und deswegen gucke ich da auch momentan eher in der Tendenz in der Beratung auf den Mittelstand. Ja, also dass gerade so die KMUs, ich glaube, da haben wir ein super Feld, wo viel Bedarf ist. Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche auch mit der IHK zusammengearbeitet, die sich da ja auch als Unterstützer gerade für diese kleinen und mittleren Unternehmen verstehen. Die sagen also gerade um jetzt so bis 2024 einen Mehrwert für diese Mitgliedsunternehmen bieten zu können, müssen sie ganz stark eben da auf dieses Beratungsgeschäft setzen und unterstützen, dass die mit der Digitalisierung klarkommen, dass die ihre Leute qualifizieren können, dass die mithalten können. Und da ist einfach das Thema Resilienz auch mit dabei.
Ja, spannend. Also es ist schon, das ist auch so eine Tendenz, die du da gerade beschreibst, dass diese groß angelegten Online-Programme, hast du vielleicht nochmal, weil du sagtest, es sind auch Blended Learning Programme, die sind auf der einen Seite fertig gestaltet, mit Schauspielern gemacht und der Experte kommt dann in diesen Settings nur noch dazu und was macht der dann?
Der wird am Anfang quasi als Inputgeber nur genutzt.
Aha, okay.
Und danach ist er außen vor.
Und
auch nicht als Lizenzmodell, um dann quasi immer wieder noch letztlich davon mit zu profitieren, sondern mit einem einmaligen Honorar abgespeist.
Ja. Und wer übernimmt die fachliche, die qualitative? Hast du da mal reingeguckt, wie solche Programme sind? Kannst du die, also
Also es gibt ein paar wenige Sachen, die direkt im Internet verfügbar sind, also was sich
ja.
jeder anschauen kann.
Ja.
Und die arbeiten, ich bin drauf gekommen, weil es eine Ausschreibung gab, wo Trainer gesucht wurden, aber natürlich, wie das so oft gemacht wird als Köder, man soll dann erstmal bei denen die Ausbildung machen. Und das ist eine spezielle Akademie, die wiederum verbandelt ist mit Pink University. Und wenn die Blended Learning Programme an Unternehmen verkaufen, und meistens ist es dann so ein Jahrespaket, und da hängen dann die Trainer von diesem anderen Beratungsunternehmen mit dran. Und nur die werden dann eingesetzt.
Das heißt, da
Also
wird
das.
eigentlich dann jetzt auch noch mal eine, also ach, sich auch noch mal eine Schleuse auf, also nicht eine Schleuse, aber da werden sich einfach auch noch mal bestimmte Trainer Gruppen auch noch mal trennen
Ja.
voneinander. Also wirklich zwischen den Experten oder wie bei dir ja auch als wirklich als Senior-Expertin, als Ausbilderin, als Entwicklerin, die ja wirklich mit einem hohen Fachkenntnisstand rangeht, bis hin eben zum MeToo-Anbieter, der Resilienz so mit auch noch mit erledigt.
Ja.
Und wir erleben ja gerade auch in der Ausbildung, bei uns sind ja auch Menschen, die kommen in, ja, sind ja in der Regel Leute, die schon sehr lange sehr professionell unterwegs sind und Resilienz wirklich noch als Zusatzqualifikation machen und nicht
Genau.
gleich am Anfang sind, sondern
Ja.
und das dann in der Regel auch etwas intensiver betreuen als Therapeuten, als Organisationsberater, Organisationsentwickler.
Genau.
Und da merken wir gerade natürlich auch, dass ich weiß gerade gar nicht so richtig das Gefühl, wie sich der Trainermarkt überhaupt entwickeln soll. Das, was mit den Tagessätzen gerade passiert, das, was mit Stundensätzen passiert, mit dieser Aufspaltung finde ich auch. Also ich glaube, dass wenn diese Tendenz wirklich so weitergeht, frage ich wirklich auch, was passiert mit dem Beruf? Also wenn man davon leben will und das jetzt nicht nur als Hobby betreibt oder wer kann später noch wirklich davon leben, das wird auch nochmal eine ganz spannende Entwicklung jetzt die nächsten 5 Jahre nehmen.
Ja, wobei ich aber durchaus da, also klar, wer jetzt neu einsteigen will, das ist bestimmt ein hartes Geschäft. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es uns unbedingt braucht, weil allein wenn du überlegst, das ist vielleicht jetzt bei den potenziellen Einkäufern noch nicht so ganz bewusst, aber die Führungskräfte kommen ja momentan in eine komplett neue Rolle rein. Also wenn die Teams an unterschiedlichsten Stellen im Homeoffice oder zum Teil in Präsenz, also ganz unterschiedlich verteilt unterwegs sind, dann muss sich erstens die Meetingkultur ändern, zweitens die Art und Weise, wie die Führungskräfte die einzelnen Menschen oder dann auch das Team einbinden, anbinden, motivieren, unterstützen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da war der Begriff Enabler dabei. Ja, also so als Befähiger, und gut, man könnte einen anderen Begriff nehmen als Coach. Ja, aber das heißt, alles das, was momentan oder was bisher an Führungskräfte, Qualifikationen lief, muss aus meiner Sicht angepasst werden auf die aktuelle Situation. Und wenn es um solche Elemente geht, wie nehme ich andere Menschen an die Hand? Da gibt es ein ganz großes Bedürfnis, so etwas auch wirklich im Präsenz, im Austausch zu machen. Und wenn ich hier Coaching-Anfragen habe, das heißt immer, ich möchte wirklich in Präsenz arbeiten. Kann ich das bei Ihnen tun? Also da ist ein hohes Bedürfnis, und von daher, also ich glaube, überflüssig werden wir noch lange
Nein,
nicht.
das auf keinen Fall. Also das wollte ich nicht damit andeuten. Ich frage halt immer nur, können dann Trainer nachher noch von diesem Beruf leben? Und wenn dann wie? Und wie müssen sie sich auch zum Thema Resilienz wirklich spezialisieren und ihre Marktnische
Ja.
wirklich ganz klar definieren? Und meine Frage, die sich auch für diese Großkonzerne dann stellt, die mit diesen vorgefertigten Weiterbildungsprogrammen arbeiten, wie weit reicht dann auch wirklich die, soll man sagen, die Lernerfahrung oder die Erfahrung, die ich dann mit solchen Programmen machen kann? Also kann ich wirklich diese Themen, die du gerade angesprochen hast, mit so einem Programm abdecken? Das muss man ja dann auch
Ja.
schauen. Und was braucht es dann zusätzlich? Was ich auch gerade feststelle mit Kollegen, wenn wir im Moment darüber sprechen, das ist auch eine ganz spannende Entwicklung, dass immer mehr Führungskräfte Weiterbildung jetzt wirklich selbst in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da machst, aber dass diese Bereitschaft jetzt für die neue Arbeitswelt, sich fit zu machen, zu sagen, ich merke, da ist jetzt eine neue Kluft entstanden, ich bin traditionell ausgebildet, ich muss so ich muss jetzt mal nach vorne gucken. Und ich spüre auch, dass das so 2-3 Jahre Entwicklungszeit sind. Ich kann das auch nicht alles so mit einem nett gelesenen Buch über Agilität aufgreifen, sondern ich muss ja wirklich Mindset und alles entwickeln. Und dass jetzt immer mehr Führungskräfte auch sagen, ich warte nicht, bis mir mein Arbeitgeber jetzt ein tolles Programm hinlegt, sondern ich nehme es jetzt in die Hand. Ich suche jetzt qualifizierte Ausbildungsinstitute und lerne eine Kombination aus Coaching, Resilienz für mich selbst, aber auch ein Stück weit Handwerkskoffer, damit ich dann später mit meinem Team in diesen Elementen, dass ich da gut aufgestellt bin zu den Themen. Finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Mhm. Also die Selbstverantwortung jetzt auch für Weiterbildung zu übernehmen.
Ja, also im Sinne von Selbstzahler sind das ja dann überwiegend.
Genau, ja.
Und was ich auch wahrnehme, also so auch vor allem, also ich schaue sehr genau einfach, was es momentan im Kontext Presse an irgendwelchen, also im Internet an Pressemeldungen gibt, dass bereits einige Firmen auch sagen, für die Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, ja, also dass die irgendwie versuchen, so Programme zusammenzubauen, dass das wirklich als eine Weiterbildungszeit von den Menschen auch genutzt wird und dass das da entsprechend unterstützt wird dann von den Unternehmen. Mhm. Also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, weil klar, im Prinzip, ich meine, ich höre von unseren Mitarbeitern, also insbesondere im Hotel, die sagen natürlich, ja, uns fällt die Decke auf den Kopf, ne? Und ja, wir wollen eigentlich irgendwie was machen.
Ja. Ja,
und ich glaube, das Potenzial sollte man auch unbedingt nutzen.
Ich denke auch, das ist Weiterbildung wird ein bisschen neu ausschauen. Wir werden etwas andere Themen haben, andere Settings auch haben. Wir experimentieren jetzt auch gerade viel mit der Kombination aus Online- und Live-Arbeit. Und ich finde, ich weiß, ich nehme an, du wirst ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber wir haben wirklich viele begeisterte neue Fans von dieser kombinierten Arbeit. Also diese, die auch wirklich sagen, diesen gewissen Teil online zu machen, sich auch im Netzwerk gut zu versammeln und dort schön zusammenzuarbeiten, dieses regelmäßige sich treffen können, Themen zu vertiefen und dann das dann zu ergänzen mit Präsenztraining, mit Coaching. Mhm. Und das ist, ich finde, da ist eine neue Qualität entstanden. Und
ja,
wirkt schon
auch, finde ich. Was ich da sehr spannend finde, meine Peergruppenarbeit, die hat sich da auch sehr intensiviert. Mhm. Also gerade von einer Ausbildung, die ich letztes Jahr abgeschlossen habe, da war es extrem schwierig, die Diskussionen, wie wollen wir jetzt das weiterführen und ach nee, so weit fahren und keine Bereitschaft mehr. Wir mussten das ja während der Ausbildung und so. Und dann war es ganz interessant, dann irgendwie Ende März hat dann einer aus der Gruppe so den Aufschlag gemacht und hat uns alle irgendwie im Zoom-Meeting zusammengeholt. Und daraus ist jetzt entstanden, dass wir wirklich jeden Monat einmal zusammen, das ist meistens irgendwie ein Samstagnachmittag, 2-3 Stunden im Zoom-Meeting sind und wirklich kollegiale Fallberatung machen. Und das ist total intensiv und wertvoll, hat die Gruppe vorangebracht, zusammengebracht. Und ich hatte zuvor auch mal gedacht, ja, das muss in live gehen, ja, aber das geht so viel besser.
Das geht wunderbar und das vor allem diese Erfahrung jetzt der letzten Monate und dann, wir haben ja auch fast gleich viele Teilnehmer aus Schweiz, Österreich und Deutschland und das ist natürlich jetzt für uns auch ein großes Glück, weil die Leute können nicht immer alle nach Berlin kommen und wir haben jetzt in den letzten 2-3 Jahren immer viel an dem Thema Nachzertifizierung, Auffrischung gearbeitet, weil wir jetzt schon so lange zertifizieren und dann plötzlich sind wieder 2 Jahre um, die Leute brauchen eine Auffrischung, es passiert immer wieder so viel. Und was jetzt wirklich toll war, dass wir über die Online-Angebote auch die Leute in die Auffrischung reinbekommen haben. Mhm. Die haben wieder den Kontakt zum Netzwerk gesucht, also dieses Miteinanderarbeiten, die kollegiale Beratung, das, was du auch gerade schon sagst. Ja. Also das macht mir sehr viel Mut, da haben wir wirklich eine schöne neue Tür aufgemacht und das gibt uns jetzt auch eine schöne Perspektive für 2021. Und da ist viel passiert so zum Thema Echtzeitlernen. Auch die gegenseitige Unterstützung ist super. Das ist auch echt toll. Und jetzt schauen wir mal auch in den nächsten Projekten. Also bis zum Ende des Jahres werde ich jetzt auch ein paar Projekte, die wir jetzt auch online umgestellt haben, abwickeln. Und das fand ich auch eine tolle, flexible Lösung der Kunden, die so ein bisschen gebraucht haben, so 2-3 Monate. Und dann aber auch mutig gesagt haben, so und jetzt stellen wir um. Und dann wird ab Januar, Februar dann wieder Präsenz gemacht. Und dann, ganz unterschiedliche Lösungen, die sich angetan haben. Aber alles in allem habe ich echt das Gefühl, das war eine sehr spannende, innovative Zeit. Mhm. Und die hat unglaublich viel Tolles auf den Weg gebracht und neu durchgeruckelt und durchsortiert.
Ja, also, ja, und es hält ja noch an. Also ich meine, ich glaube, wir haben schon noch irgendwie so eine Phase, eine Übergangsphase, würde ich es jetzt mal benennen, so von wahrscheinlich 1,5 Jahren bis 2 Jahre müssen wir von ausgehen. Und genau, da wird sich noch viel sortieren, wie die Unternehmen letztlich damit umgehen wollen und werden. Und auch, ja, also ich glaube, Personalentwicklung wird sich ein Stück neu aufstellen.
Ja. Ja.
Und da müssen wir einfach mit dabei sein und mitdenken. Du hast mich ja auch so gefragt, wie gehen Kunden mit dem Übergang um oder so mit dieser Phase, ne? Ja, es gibt durchaus welche. Ich bin zum Beispiel jetzt morgen bei einem Kunden. Ja, es ist wirklich so hardcore produzierendes Unternehmen. Und da erlebe ich schon jetzt auch durch die Führungskraft, also durch die Vorgespräche, dass er sagt, naja, wir wollen eigentlich schon so die Zeit wie zuvor. So wollen wir wieder, weil in Schicht zu arbeiten, damit wir uns gegenseitig nicht infizieren und so, das ist ja alles irgendwie doof und alles schwierig und überhaupt. Und ja, wir können ja auch gar nicht Homeoffice machen, ne? Also es sind so ganz viele Facetten, die denen das Leben tatsächlich erschwert haben und die würden sich es wünschen. Und da erlebe ich dann eben auch, oder ich erlebe es als meinen Job, sie aus diesem Hadern und Jammern letztlich rauszubringen und zu sagen, hey, es ist, wie es ist. Ja, und da müssen wir morgen ganz intensiv dran arbeiten, dass die da in eine andere Perspektive reinkommen und letztlich das eben auch akzeptieren und annehmen, wie die Situation ist. Und ich habe heute ein Zitat gelesen und sagen, wir müssen mit allem rechnen, auch mit dem Bestmöglichen.
Genau. Ja,
das finde ich gut.
Ja.
Ja, also ich meine, dann ist irgendwie klar, es ist alles möglich. Aber normalerweise, wenn man das so formuliert, ist ja sofort irgendwie Hintergedanke auf das Kritische. Und da in eine Haltung reinzugehen, eigentlich, es kann alles passieren, aber es kann auch was richtig Gutes sein.
Ja, und sich auch die Zeit nehmen, jetzt mal auch ein bisschen Atem zu holen und zu sagen, so was haben wir jetzt die letzten 6 Monate erlebt? Was ist wirklich gut gelaufen? Wo haben wir neue Ansätze gesehen, die gut funktioniert haben? Was können wir weiter mit nach vorne nehmen? Was sollten wir vielleicht auch wirklich hinter uns lassen? Ich denke, die Zeit ist jetzt wunderbar, um anzuhalten oder zumindest mal zwischendurch ein paar Boxenstopps zu machen und zu sagen, okay, immer wieder iterativ zu schauen, was nehme ich mit? Was lasse ich da? Was nehme ich mit? Und die Firmen, die das gerade so tun oder auch die Selbstständigen, die das gerade tun, da habe ich schon das Gefühl, die haben zum Thema New Work zum Teil vielleicht auch schon in den letzten Jahren ein bisschen vorgedacht. Also das habe ich jetzt auch eindeutig in diesen Interviews auch gemerkt, dass ich immer wieder auch die Rückmeldung bekam, dass die Firmen, die schon so seit 2, 3 Jahren New Work vorgedacht haben und schon mal angelegt haben, auch schon mal Prozesse angelegt haben oder IT-Infrastruktur angelegt haben, dass die das jetzt einfach wirklich leichter hatten und die Krise in einer Abdämpfung erlebt haben und nicht in diesem hohen Peak erlebt haben, die auch wirklich mutig nach vorne gehen. Und es war, da hat sich Prophylaxe wirklich ausgezahlt und auch ein Stück weit Redundanzen anzulegen und ein bisschen im Vorfeld schon mal sich auch sowas vorzubereiten, auf den Wandel vorzubereiten. Und dann waren sie plötzlich jetzt auch nicht nur auf den Wandel, sondern auch auf eine Krise vorbereitet. Und das hat sich schon ganz gut bemerkbar gemacht.
Ja.
Und das nach vorne hin mal auszuwerten und zu schauen, wo haben wir es ganz gut gemanagt, wo waren vielleicht noch so ein paar Themen, die wir noch aufarbeiten müssen. Ich hoffe, dass die Firmen sich ein bisschen Zeit nehmen und nicht gleich wieder komplett losrollen und die Dampfe wieder komplett, also nicht gleich wieder die Züge komplett starten und dann, ja, weiß ich nicht, zu schnell das Tempo aufnehmen. Mhm. Ja, dass dann für diese Analysen auch ein bisschen Platz und Raum bleibt, ne?
Ja, klar. Also dieses Innehalten ist extrem wichtig, um dann wieder zu sagen, wie kann ich dann priorisieren? Möglicherweise braucht es ja auch, wenn wir jetzt gerade an diese kleineren Unternehmen noch denken, aus meiner Sicht auch ganz viel, eigentlich Updates in Richtung Technikkompetenz.
Unbedingt.
Ja, also das hat sich ja gezeigt jetzt gerade als der Lockdown kam, dass erstmal die gefragt waren, um entsprechend nachzurüsten, dass dies überhaupt diese Art des Arbeitens möglich wurde.
Ja.
Und viele stellen jetzt fest, dass sie einfach noch nicht digital genug sind, mit vielen unterschiedlichen Aspekten. Ja, und dass eben da auch die, die Systeme nicht miteinander vernetzt sind. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand für ein kleines Unternehmen, das alles irgendwie zu steuern und hinzukriegen. Mhm. Und da wiederum die Mitarbeiter zu unterstützen und wiederum die Führungskräfte, dass sie ihre Mitarbeiter unterstützen können. Ja, also das eine ist ja nur Technik-Know-how und das andere ist dann tatsächlich im tagtäglichen Doing, was bedeutet das? Mhm. Und wenn damit auch ein relativ autonomes, autarkes Arbeiten möglich wird, wie schaut es dann aus mit dem Thema Vertrauen? Mhm. Ja, oder wird da plötzlich ein ganz hohes Kontrollbedürfnis von jemandem angetriggert? Mhm. Ja, und von daher sind wir da in einer sehr spannenden Phase aus meiner Sicht drin, wo es wirklich so an diese eigenen Kernbedürfnisse auch nochmal geht, wo es viel Unterstützung braucht.
Mhm. Ja, und Vertrauenskultur ist etwas, was sich wirklich entwickeln muss. Und wenn es vorher noch nicht stark da war und jetzt wirklich ganz frisch entwickelt werden muss, und da brauchst du viel Coaching, da brauchst du viel Einzelcoaching, auch in der Arbeit mit den Führungskräften, das erlebe ich auch gerade, dass wenn da Ängste, Urängste sind, Trauma im Hintergrund, wenn, sage ich mal, Führung über Kontrolle gemacht wird. Und einige können davon ganz schlecht loslassen und haben, ich glaube, ich habe dir das Beispiel schon mal erzählt, ne? Also von einer Führungskraft, die, wenn dann dieses Lämpchen nicht an war bei Skype in diesem Falle, dass sie dann völlig panisch war und gedacht hat, die Mitarbeiterin, die sitzt jetzt nicht da und arbeitet nicht. Ach. Und hat dann ihre ganze Biofeedback von einer kleinen Lampe abhängig gemacht. Ja. Und hat sich gar nicht vorstellen können, dass die Mitarbeiterin trotzdem völlig entspannt an ihrem Rechner sitzt, aber einfach nur vergessen hat, dieses kleine Lämpchen jetzt anzuschalten. Ja. Also welche Signale braucht es da? Auch die ganze Kommunikation, auch nochmal mit Social Media, E-Mail-Verkehr. Da gibt es so viele Dinge, die, glaube ich, auch geregelt werden müssen. Und ich sehe natürlich auch, dass viele Führungskräfte gerne darüber hinwegspringen und sich die Zeit dafür nicht nehmen oder das als nebensächlich erachten. Aber wenn diese Dinge jetzt nicht gut aufgesetzt werden, zu schauen, wie kommunizieren wir miteinander, wie ist unsere Kultur, immer wieder das große Thema, kann ich nach 12 Uhr noch E-Mails schreiben? Ja? Für die Einführungskraft ist das Zeichen der Autonomie und der erwachsenen Mitarbeiter, die damit irgendwie klarkommen müssen. Für andere, die sind zu klug und wissen, dass das Nervensystem trotzdem eine Signalwirkung wahrnimmt, wenn eine E-Mail nachts um 12 kommt vom Chef. Und man kann das Nervensystem nicht einfach so ausschalten und sagen, ich tue mal so, als hätte ich es nicht gemerkt, dass da wieder was hochgekommen ist. Mhm. Und da ist echt noch viel, viel Aufklärungsbedarf und auch Erfahrungsbedarf. Aber den können wir leisten. Und das merken wir auch in der Wissensweiterbildung. Dafür sind wir ja auch da, dass wir das tun. Und das Lernen geht schnell. Also es geht schnell. Die Leute, die wirklich wollen, verändern sich und nehmen das mit, was ihnen gut tut. Und ich glaube, die anderen hätten wir vorher wahrscheinlich auch nicht so wirklich mitgenommen. Und dann muss man eben ein bisschen mehr ins Coaching, mehr in die Einzelarbeit. Ja. Und dann ist man ja leider eben auch manchmal ein bisschen an der Grenze auch zur Therapie oder auch zur.
Ja, genau. Da sind wir schnell.
Da sind wir schnell nah dran. Und wir gucken, was ist wirklich Fürsorgepflicht des Mitarbeiters. Und deswegen meine Freude an der Stelle, immer mehr zu sehen, dass jetzt Mitarbeiter sagen, ich übernehme das selber. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Mhm. Und ich warte jetzt nicht, bis in einem Dreivierteljahr 2 Tage Resilienz angeboten werden. Sondern ich suche mir jetzt ein Angebot oder ich suche mir jetzt einen Coach. Und dann ist das mal andere nachher noch ein nice to have, was ich noch oben drauf setze. Und das ist eine schöne Entwicklung. Also da freue ich mich gerade sehr drüber. Es ist vielleicht nicht flächendeckend, aber ich kriege immer mehr mit, dass die Eigeninitiative jetzt größer wird. Und das freut mich.
Ja. Was mir noch so wichtig ist, also was ich sehr, also ich merke, klar natürlich, das Thema Resilienz hat momentan auch einen großen Hype. Mhm. Ja, klar natürlich, es ist primär Cyber Resilience und solche Themen, ja, oder urbane Geschichten, was alles jetzt also mit diesem Schlagwort verbunden wird. Mhm. Und wenn dann Trainings angefragt werden oder ein Vortrag angefragt wird, ich versuche inzwischen ganz stark, also mit diesem Begriff auch Eintagesfliege zu arbeiten. Mhm. Ja, um zu sagen, also klar, ich kann euch einfach mal so wie eine Eintagsfliege was geben. Ja, das geht natürlich. Aber eigentlich ist es eine verschenkte Investition, die ihr da tut. Ja. Weil es braucht eher etwas für einen Prozess, wo eine entsprechende Begleitung da ist. Und das kann sehr wohl online sein. Das kann auch in der Eigenverantwortung der Menschen sein. Mhm. Aber es braucht so kleine Kontrollpunkte, wo man eben gemeinschaftlich am Anfang startet und dann vielleicht zum Ende des Prozesses nach 4-5 Monaten auch nochmal so einen Checkpunkt miteinander hat. Und damit mache ich momentan eigentlich die besten Erfahrungen, egal ob ich da mit Teams arbeite oder eben Trainingskontext einzelne Personen. Das braucht es, also dass damit einfach ja, so ein kontinuierlicher Prozess angestoßen wird. Und was dafür natürlich sehr hilfreich wäre, wenn wir noch mehr in die Ausbildungen hinein Menschen kriegen, die in Organisationen bereits arbeiten. Also dass die quasi als interne Berater dann auch fungieren können und damit viel mehr noch den Hebel haben, die Kultur so Schritt für Schritt mit kleinen Elementen zu verändern. Und das ist ja oft, gerade auch wenn die Organisationen ein bisschen größer sind, finde ich jetzt so als Externe, bis ich überhaupt durchblicke, wie da irgendwas zusammenspielt und zusammenhängt. Also deswegen bin ich eher ein Fan davon zu sagen, die in Organisationen sind, ja, sei es die Führungskräfte, sei es die Personaler, die Personalentwickler, Organisationsentwickler, die müssten eigentlich mit diesem Know-how unterwegs sein, weil dann können wir wirklich langfristig gesehen auch was verändern.
Absolut. Also das kann ich auch echt nur bestätigen über die ja, Kunden unserer Ausbildung. Also da, wo Führungskräfte mit dabei waren, da wo HR, wir haben ja viele aus diesem Bereich auch mit, die sind wirklich auch langfristig dabei. Also das ist ein Programm, was ich jetzt gerade betreue auch. Das ist ja auch ein Leadership-Programm. Und das ist initiiert von einer Teilnehmerin, die vor vielen, vielen Jahren mal bei mir die Ausbildung gemacht hat, die sehr fit war zum Thema Resilienz dadurch auch und die jetzt, sage ich mal, Jahre später dann die Möglichkeit hatte, eben ein Führungskräfteprogramm zum Thema Digitalisierung aufzusetzen und dann mit dem Hintergrundwissen natürlich ganz anders auf das Thema Integration und Resilienz geguckt hat. Und diese Brücken, das ist genau das, was du gerade beschreibst, diese internen Multiplikatoren, die wir brauchen. Und ich glaube, da ist der einzige wirkliche Stellhebel, um das Thema Kultur und Innovation auch mit bearbeiten zu können. Weil wir werden das Thema Gesundheit alleine so als so ein isoliertes Thema nicht bearbeiten können, wenn wir nicht wirklich immer gleichzeitig auch an Innovation und Kultur mitarbeiten und Change-Prozesse wirklich mit begleiten. Aber das wird besser langsam. Also verglichen von vor 10 Jahren, finde ich, ist es gerade fast schon, ja, wie soll man sagen, nicht paradiesisch, aber es ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage, die wir heute haben, finde ich, auch im Briefing oder wenn wir in der Auftragsklärung sind mit Kunden. Ja. Das Verständnis ist enorm gewachsen.
Ja, das Verständnis ist gewachsen. Ja. Was ich bei mir jetzt so merke, ich habe auch natürlich meine Lernkurven gemacht. Und das heißt, die Frage ist immer, wie können wir intern auch verargumentieren, also so in der Phase der Akquise, dass sich diese Maßnahmen lohnen. Und jetzt habe ich nicht die Möglichkeit, wirklich eine Evaluation zu machen, zu sagen, also tatsächlich, was kommt dann von dem, was ich da tue, letztlich bei den Unternehmen als Unterschied und als Return on Invest wieder raus. Und da nutze ich inzwischen doch ganz gerne einfach die Argumentation, dass ich sage, auch wenn ich eigentlich nicht möchte, dass die Resilienzmaßnahmen im BGM verortet sind, ja, aber man kann natürlich das BGM, also weil sie damit oftmals irgendwie in eine Ecke gestellt werden, so das ist sowas, ja, das ist nett, dass das Unternehmen das macht, und aber das ist nicht wirklich was dann zur Strategie und Kultur irgendwie dazugehört. Ja. Aber andererseits kann man die Argumentation ganz gut nehmen, und da gibt es ja viele Ausarbeitungen, die sagen, der Return on Invest, gerade alle Maßnahmen, die im BGM laufen, ist ein Verhältnis von 1:4. Also 1 Euro investiert, gibt letztlich 4 Euro Nutzen. Mhm. Und wenn man das auch nochmal in Kombination nimmt mit, ja, sei es auch Statistiken psychischer Erkrankungen oder generell einfach auch, 40- bis 60-Jährige, wenn man schaut, wie da zum Beispiel Skeletterkrankungen zunehmen und damit natürlich auch verringerte Arbeitsfähigkeit, wenn nichts gemacht wird. Wenn etwas gemacht wird, dann puffert es sehr gut ab. Mhm. Und wenn auch noch zusätzlich an der Führungskultur gearbeitet wird, dann puffert es noch mal mehr ab.
Genau. Ja.
Damit haben wir quasi Überzeugungsaspekte, um zu sagen, ja, es lohnt sich wirklich, mit dem Thema Resilienz zu arbeiten, weil es eben diese Stabilisierung und Flexibilisierung für den Einzelnen und aber auch für die Organisation bedeutet.
Ja, und die Auswirkungen sehen wir dann deutlich bei der Mitarbeiterzufriedenheit, bei der Gesundheit, bei weniger Krankheitsfällen und natürlich auch, was noch dazu kommt, die Arbeitgeberattraktivität. Das darf man ja nicht vergessen heute auch, was das bedeutet, wenn ich heute einen, sage ich mal, High Potential habe, der auf bestimmte Lebensqualität Wert legt, auf bestimmte Arbeitsformen Wert legt. Und wenn ich die Leute heute noch abgreifen möchte vom Markt, dann muss ich schon auch ein bisschen mehr bieten. ne, als vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, diese Dinge, wenn man die mal zusammennimmt, ich glaube, von Argumenten mangelt es eigentlich nicht. Das ist immer nur eine Frage, mit wem unterhält man sich gerade.
Genau.
Und wer hat den Mut, einfach auch einen ersten Schritt zu gehen? Und es braucht immer ein paar Vorbildunternehmen. Ich glaube, was wir sicherlich irgendwann auch nochmal brauchen, wir haben natürlich über das Thema Gesundheit, ist es immer ein guter Einstieg. Aber was mir jetzt gut gefällt an der Zeit, und das hat Corona jetzt wirklich gezeigt, dass wir das Thema Kultur und Innovation und auch Transformation jetzt von der organisationalen Resilienz her stärker jetzt endlich mit im Feld haben. Ja. Und das war vor 10 Jahren definitiv anders. Da war das eine mühsame, teilweise wirklich mühsame Aufklärungsarbeit, zu sagen, wir können nicht nur den Reparaturbetrieb machen bei den Kranken, wir müssen vorher anfangen, Maßnahmen vorher ansetzen, damit dann nachher Gesundheit eine logische Folge ist von einer guten Kultur, einer konfliktfreien Kultur und so weiter und so fort und auch von guten Innovationsprozessen. Und dass der Change gut begleitet wird oder die Transformation oder der Wandel oder wie man es jetzt auch mal zusammenfassen mag. Und das ist jetzt, finde ich, ein großer Schritt, den wir heute gehen können mit den Kunden, dass das besser verstanden wird.
Ja.
Und da hat uns Corona so als globale Krise wirklich geholfen, weil die zieht gerade an allen Ecken. Die zieht an der Innovation, die zieht an der Kultur, sie zieht an Arbeitsprozessen. Also da haben wir gerade so schön alle Felder auf und jetzt können wir die Register auch mal sehen und sagen, siehst du die Auswirkung hier, siehst du die Auswirkung da, siehst du die Auswirkung dort. Ja. Und insofern habe ich schon das Gefühl, es ist nicht unbedingt ein Reset, aber wir haben einen neuen Boden, auf dem wir jetzt als Resilienzberater arbeiten können. Und dann gibt es ja noch das große Feld der Gefährdungsbeurteilung. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Wer in Deutschland oder welche Firma oder auch welche mittelständischen Firmen, die müssen heute alle ran an dieses Thema.
Ja,
und das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Frage, das aufzugreifen und zu sagen, habt ihr überhaupt die Gefährdungsbeurteilung gemacht? Wenn, wie weit sind die psychischen Belastungen abgedeckt und auch mit Corona, sprich neue Arbeitsformen? Und das müsst ihr ja gegebenenfalls alle 2, 3 Jahre wieder machen, sobald eine gesellschaftliche Veränderung ja auch eingreift. Und von dort ist ja dann auch die Ableitung von Resilienzmaßnahmen, kann man ja auch auf einem guten Boden argumentieren.
Genau.
Und wir haben schon ein paar Schlüssel mit denen.
Also greift gut zusammen.
Greift toll zusammen.
Ja.
Ja, sehr schön. Prima, Jutta, dann frage ich einfach zum Abschluss nochmal, was sind deine nächsten Pläne? Du hast gesagt, es geht in die Schweiz bei dir, jetzt so bis zum...
Ja, also jetzt erstmal an die österreichische Grenze, da bei Salzburg bin ich unten. Okay. Und das ist jetzt ein Teamworkshop morgen und nächste Woche bin ich dann in der Schweiz, auch wiederum mit Führungskräften dann. Und da merke ich, das ist eigentlich mir so das Liebste, wo die Zielgruppe, mit der ich arbeite, weil die eben letztlich dann ja einerseits für sich sorgen können, Vorbild sein können und letztlich die Veränderungen dann treiben in der Organisation. Und deswegen also ist es immer sehr spannend, also weil in dem Fall bin ich bei einem Weiterbildungsanbieter bei ZFU und da kommen dann sowohl aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, haben wir immer sehr bunt gemischt und auch von den unterschiedlichen Branchen her ganz bunt gemischt. Das letzte Mal hatte ich einen Kriminalisten mit dabei.
Wunderbar.
So hat er sich selber vorgestellt.
Ja.
Und andererseits sogar sowas wie eine, naja, Anführungsstriche Heuschrecke. Ja, und quasi dann die miteinander im Kontakt, im Gespräch zu haben. Also da lerne ich selber dann auch ganz, krieg spannende Einblicke. Und ja, von daher bin ich weiter auch dran und ich forciere extrem und da freue ich mich sehr drüber, das Thema Coaching. Das heißt, also ich habe inzwischen viel mehr Coaching-Prozesse am Laufen, die nicht nur Corona-bedingt, aber vielleicht dadurch jetzt auch so ein bisschen als Auslöser, dass sie sagen, ich muss was für mich selber tun.
Ja.
Und das führt dazu, dass ich mal zu Hause bin. Und das ist nach wie vor hervorragend.
Genau, ja, ich genieße das auch sehr. Ich bin auch immer noch sehr glücklich mit der Umstellung im Moment. Und bei mir wird es jetzt im Herbst ein bisschen mehr mit online weitergehen, weil wir jetzt diese Projektumstellung haben und dann ab Januar geht es auch wieder in die Präsenztrainings stärker, weil wir dann auch die Ausbildung wieder als Präsenz weitermachen. Aber mal gucken, wie es bis dahin ausschaut. Wir sind auf alles vorbereitet und von daher freue ich mich jetzt mal, egal wie es weitergeht, es wird gut werden und es ist spannend. Und ich danke dir, liebe Jutta, dass du dir nochmal Zeit genommen hast für den zweiten Blick auf das Thema.
Ja, ich danke dir.
Und ich sage dann bis bald und wünsche dir eine wunderschöne Zeit in der Schweiz.
Jo, danke.
Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao.